Gut, also letztes Mal haben wir begonnen, das Standardmodell zu besprechen. Und wie ich damals schon gesagt habe, das ist eigentlich nichts anderes wie jetzt eine Wiederholung all dessen, was wir gemacht haben, bis auf die Quantisierung. Also zu Beginn haben wir ja verschiedene Typen von Feldern und Invarianzen von Ausdrücken, zum Beispiel eine Lorentz-Transformation, berede dann später die Eich-Invarianz und naja, eine sehr wichtige Sache im Standardmodell, was ihr auf jeden Fall mitnehmen solltet, ist das, was hier steht, also die Eichgruppe oder das Produkt von Eichgruppen, auf denen das Standardmodell basiert. Und ja, auch was wir das letzte Mal erst genannt und dann zumindest für Leptonen, fürs Higgs-Feld verstanden haben, diese Darstellungen da. Also wir arbeiten fast ausschließlich mit linkshändigen Weilfeldern. Irgendwo müssen wir diese Paritätsbrechung halt reinbringen, damit diese Beobachtungen, die man macht, dass also zumindest die schwache Wechselwirkung die Parität verletzt, dass das irgendwie realisiert ist. Also wenn wir da völlig symmetrisch rechts und links arbeiten würden, würde man das wahrscheinlich nicht bekommen. Naja, und diese verschiedenen linkshändigen Weilfelder, die haben halt unter diesen drei Eichgruppen gewisse Darstellungen. Also zum Beispiel das Higgs-Feld, mit dem wir begonnen haben, das ist ein Singlet, also Trivial, und der SU3. Das sind zwei Komponenten, die halt mit der 2×2-Rotationsmatrix im Farbraum mischen. Und das letzte, das nennt man, glaube ich, Hyperladung oder Hypercharge. Und das ist also sozusagen ein Gewichtsfaktor, wie schnell eine U1-Phasentransformation und in welche Richtung die dreht. Und also ich hoffe, dass ihr das mitnehmen konntet. Das letzte Mal am Ende der Stunde habe ich ja gesagt, es war sehr viel, schaut euch das nochmal an. Wir können heute in Ruhe Fragen beantworten. Also wenn da irgendwie Schwierigkeiten an der Stelle schon waren, dann sollten wir das jetzt am besten gleich ausdiskutieren. Gut, dann das Nächste, was wir gemacht haben, wir haben das in drei Schritten aufgebaute Standardmodell, wobei wir erst zwei halt erledigt haben, also der dritte kommt heute. Wir haben zuerst das Higgs-Feld und zwei der drei Eichfelder betrachtet, dann haben wir die Leptonen dazu genommen und was jetzt heute kommt, sind die Quarks. Diese Reihenfolge, die ist nicht irgendwie sinnvoll umdrehbar, denn wenn ich jetzt das Higgs-Feld erst ganz am Ende einbaue, dann kriege ich natürlich lange Zeit eine andere Physik. Also das, was auch wichtig ist und was ihr auf jeden Fall realisieren solltet, ist, dass halt dieses Higgs-Feld mit diesem Mexikanerhutpotenzial, das führt halt letztendlich dazu, dass man sich neue Koordinaten wählen muss, wenn man den Teilcheninhalt von diesem Standardmodell interpretiert. Also wenn er das Higgs-Potenzial erstmal null setzt und ganz zum Schluss interessant macht oder das Higgs-Feld ganz rauslässt, dann habt ihr halt relativ lang eine andere, bisschen, ich will nicht sagen langweiligere Theorie, aber zumindest diese Mischung und Brechung und so weiter und diese neuen Koordinatensätze, die entstehen dann überhaupt nicht, weil ich dann halt Störungstheorie um Felder null machen würde und nicht irgendwie durch dieses Higgs-Feld in diese Krempe von dem Mexikanerhut rutsch und halt Massentherme und Zeug und war massive Eichbosonen und sowas würde ich einfach nicht bekommen. Also deswegen ist es absolut sinnvoll, dass man halt, wenn man das schrittweise macht, mit dem Higgs-Feld beginnt. Naja, und nachdem halt das Higgs-Feld, wo steht es, bezüglich SU2 und bezüglich U1, sich interessant transformiert, muss man halt diese Eichfelder dazu nehmen. Und ja, also ich will nicht nochmal durch alles durchgehen, aber der Startpunkt, der ist, würde ich sagen, sehr einfach. Das ist genau das, was wir in den vorangegangenen Kapiteln halt gelernt haben. Ein zweikomponentiges Skalaris-Feld und halt Feldstärketensoren für SU2 und für U1. Und dann halt dieses wichtige Higgs-Potenzial. Und die sind halt verkoppelt über eine kovariante Ableitung, die halt ganz natürlich über das Eich-Prinzip entsteht. Und da das Einzige, was naja, zumindest noch nicht so dastand, aber was, glaube ich, auch vernünftig ist, dass halt, wenn ich zwei Eichfelder habe, die kovarianten Ableitungen ein bisschen längere Ausdrücke sind. Also da muss ich halt die Eichfelder der Reihe nach aufaddieren, wobei halt jeweils mit den Generatoren bei SU2, mit den Pauli-Matrizen oder bei U1 halt mit dieser Zahl, die diese Überladung ist, multipliziert werden muss. Naja, und dann war es halt sehr technisch. Dann sind wir vorgegangen wie bei diesem U1-Modell mit Higgs-Feld, was wir im vorangegangenen Kapitel beredet haben. Irgendwo muss man halt, um den Teilcheninhalt sinnvoll zu interpretieren, in einen der klassischen Grundzustände, also ein energetisches Minimum gehen. Und da gibt es halt sehr viele in dieser Hutkrempe von diesem Mexican Head Potential. Und wir haben uns halt genau dafür entschieden, das nennt man Eichfixierung. Da ist es, hatte ich auch das letzte Mal deutlich gesagt, sehr wichtig, wenn man sowas macht, dass man halt nicht die Physik einschränkt. Also man muss halt von jeder denkbaren Konfiguration von Feldern mittels einer Eichtransformation darauf kommen können. Wenn man das nicht schafft, dann hat man halt zu viel irgendwie sich vorgegeben oder unerlaubte Theorie vereinfacht. Aber das ist nicht übermäßig schwer zu zeigen, dass ich halt nicht von jeder Feldkonfiguration, aber von jeder Feldkonfiguration, die einem klassischen Minimum entspricht, also irgendwo in der Hutkrempe liegt, kann ich halt über eine SU2- und U1-Rotation erzwingen, dass das Higgs-Feld nur in der ersten Komponente lebt und reell ist. Gut, und dann war es eigentlich nur technisch, dann musste man halt dieses Ding einsetzen und ewig rumrechnen und die Terme sortieren und dann konnte man halt die Vertices am Ende hinmalen. Also um es halt leichter zu verstehen, haben wir dann verschiedene Koordinatenumdefinitionen noch vorgenommen. Das ist, denke ich, das, wenn ihr das wirklich genau verstehen und auch euch merken wollt, wo ihr halt selber mal durchgehen müsst. Ich meine, das kann man wahrscheinlich lange an der Tafel stehen lassen und viel drüber reden, aber da ist halt wenig Konzeptionelles dabei. Ich meine, ihr müsst halt irgendwie am Ende auf eine Wirkung kommen, wo ihr halt einfach zu interpretierende Terme stehen habt, also kinetische Terme, quadratische Terme in den Feldern, wo keine Ableitungen sind, was Massenterme sind und dann halt am Ende noch die Wechselwirkungsterme niederschreiben, die man dann, wie es teilweise das letzte Mal gemacht haben, in Form von Feynman-Bildern an die Tafel malen kann. Gut, und also das war im ersten Schritt halt dann das Ergebnis. Also ganz kurz können wir nochmal durchgehen, aber es ist auch in den Aufzeichnungen ja beschrieben, was jede Zeile ist. Also hier haben wir halt ein reelles Higgs-Feld mit einem Massenterm fürs Higgs-Feld und mit 3- und 4-Punkt-Wechselwirkungen fürs Higgs-Feld. Dann das ist der elektromagnetische Feldstärketensor, der Feldstärketensor fürs Z-Boson und hier für die W-Bosonen die Tatsache, dass hier eine kovariante Ableitung bezüglich vom elektromagnetischen Feld auftritt, zeigt halt, dass die elektrisch geladen sind. Deswegen heißen sie auch W plus und W minus. Dann haben wir hier Massetherme von den W-Bosonen, von den Z-Bosonen, die halt über dieses Higgs-Potential und diese spontane Symmetriebrechung entstehen und außerdem Wechselwirkungen, zwei Higgs-Teilchen mit zwei Z-Bosonen oder zwei W-Bosonen. Das sind dann weitere Wechselwirkungsterme, auch wieder zwei W-Bosonen, Z-Boson oder zwei W-Bosonen und ein Photon und am Ende halt nochmal vier W-Bosonen, die auch in irgendeiner Art und Weise wechselwirken können. Also im Prinzip haben wir hier schon eine recht umfangreiche Theorie, obwohl das jetzt halt nur ein Drittel vom Standardmodell ist. Naja, und das ist länglich und also vielleicht nicht so ganz eingängig zu merken ist, das haben wir dann gesehen, wie wir die Leptonen dazu genommen haben. Wie schon gesagt, also da haben wir dann zwei Sorten linkshändiger Weilfelder verwendet, die sich auch verschieden transformieren. Eine Frage übrigens, die ich fast erwartet habe, aber die nicht kam und die mir ehrlich gesagt auch nicht hundertprozentig klar ist, wenn euch ja zurückerinnert, also wir starten mit linkshändigen Weilfeldern und gehen dann durch die Rechnung durch und irgendwann schreiben vor einem linkshändigen Weilspinor ein Sigma 2 und machen einen Stern draus, damit sich der wie ein rechtshändiger transformiert. Und die haben wir dann in den Dirac-Spinor zusammengehängt. Erinnert ihr euch noch? Das haben wir gebraucht, um das Elektronenfeld halt zu bekommen in Form von dem Dirac-Spinor. Und also ich muss sagen, ich sehe keinen Grund, warum man eigentlich nicht direkt mit einem links- und mit einem rechtshändigen Spinor beginnt, warum man diese technische Sache da irgendwie mittendrin machen muss. Denn ich meine, wenn ich den links und den rechtshändig machen würde, dann hätte ich ja trotzdem keine Symmetrie zwischen rechts und links, denn das eine transformiert sich ja anders wie das andere. Und ich denke, dass die Herleitung genauso funktionieren würde. Also dass man sich eigentlich mit dem Startpunkt nur Linkshändige so einen Minischritt extra erkauft. Also ich sehe keinen Vorteil drin, also das ist nicht falsch, aber ganz begreifen, warum das zumindest in dem Buch, also ich habe es ja genannt, dieses Buch von Srednicki, der das relativ schön und auch ausführlich macht, warum das so funktioniert oder warum das vorteilhaft sein soll, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es einen Grund, also wenn euch was dazu einfällt oder so, sagt es mir oder denkt mal drüber nach, ob ihr irgendwas seht. Gut, wie auch immer, egal wie man es macht, also man muss halt jetzt diese Felder auch wieder erstmal einen kinetischen Term hinschreiben, das ist nicht besonders schwer, das geht geradlinig. Wichtig war diese Überlegung hier, welche Wechselwirkungen sind überhaupt erlaubt. Da schränkt das Ganze die Renormierbarkeit ein, die wir momentan noch nicht wirklich verstehen können. Im Wesentlichen sind das, dass es nur relativ niedrige Potenzen der Felder gibt, dann Eichinvarianz und Lorentz-Invarianz. Und das habe ich versucht zu motivieren, zumindest warum dieser Term Eich- und Lorentz-Invariant ist. Und könnt ihr mal ein bisschen rumspielen, aber ihr werdet keinen weiteren Term, wo nicht höhere Potenzen der Felder auftreten, finden, der halt auch Eich- und Lorentz-Invariant ist. Naja, und dann hat man im Prinzip halt wieder alles dastehen, was man hinschreiben kann, und dann macht man halt wieder dieses Spiel, dass man das eichfixierte Higgs-Feld einsetzt und halt irgendwie die neuen Koordinaten und das Ganze umsortiert und so weiter und so fort. Und dann kriegt man halt am Ende die Quantenelektrodynamik plus weiteres raus. Also so ein bisschen verstreut jetzt an der Tafel. Also hier haben wir dann irgendwann das, was ich gerade schon gesagt habe, halt aus den linkshändigen Weilfeldern zwei so Spinoren zusammengenommen, den Dirac-Spinor, E-Bar, das ist nur die Definition, das ist schon das E-Bar, aber so ähnlich haben wir es für E gemacht, also halt das Dirac-Feld definiert, und dann steht am Ende in den neuen Koordinaten halt ein kinetischer Term von dem Dirac-Spinor, ein kinetischer Term vom Neutrino da. Dann hier kommen weitere Terme von den kovarianten Ableitungen. Das da hinten, das kennen wir halt aus der Quantenelektrodynamik, also J μ, wenn ihr da unten hinschaut, das ist nichts anderes wie E bar E mal Gamma μ mal ein A-Feld, also das ist halt gerade der Dreiervertex, der aus der kovarianten Ableitung kommt, wenn man sich nur die Elektrodynamik anschaut. Aber jetzt hat man halt auch weitere Kopplungen an die W-Bosonen, an die Z-Bosonen von Neutrinos und Elektronen im Fall von den Ws oder von Neutrino-Antineutrino oder Elektron-Antielektron im Fall von den Z-Bosonen. Und ja, hier, also wenn es an die Eichbosone der schwachen Wechselwirkung koppelt, ist auch immer der Index L unten dran, was bedeutet, dass das nur der linkshändige Anteil vom entsprechenden Dirac-Spinor ist, der da dran hängt. Also auch hier sieht man wieder unmittelbar, dass halt die Parität da gebrochen wird und rechts und links unsymmetrisch behandelt wird. Gut, dann ganz am Ende haben wir noch das, also das war eine Diskussion auf zwei Familien, aufs Elektron, auf die Diskussion beschränkt auf eine Familie, also auf zwei Teilchen, aufs Elektron und aufs zugehörige Neutrino. Und wenn man jetzt halt die anderen Geschwister vom Elektron, also das Myon und das Tauon dazu nimmt, dann ist die Antwort eigentlich, dass man das nur dreimal tun muss. Also es war eine Kleinigkeit, die ich erwähnt habe, die ging relativ schnell am Ende. Also wenn man jetzt halt die kinetischen Terme verdreifacht und so einen Index groß A einführt, wobei halt 1 Elektron ist, 2 Myon und 3 Tauon, dann kann man sich wieder überlegen, welche Wechselwirkungen gibt es. Und bei den Wechselwirkungen, das summiert man nicht einfach über die drei Familien, sondern im Prinzip ist es halt erlaubt, dass die Familien mischen. Also dass ich in einem Dreiervertex halt ein, von mir aus Elektron- und Myonfeld drin habe Also, dass ich halt separat über diese Indizes A, B von 1 bis 3 summiere. Aber das zu machen ist nicht übermäßig sinnvoll, denn man versucht ja immer möglichst einfache Feldkoordinaten zu finden und ich kann halt wieder die Feldkoordinaten, also die Leptonenfelder L und E bar, so linear umkoppeln, also umdefinieren, wie es jetzt hier steht und hier steht, dass am Ende diese, wenn man so will, Kopplungsmatrix YAB eine Diagonalmatrix wird. Also das heißt, nur wenn ich ein bisschen ungeschickt meine Felder wähle, dann habe ich hier 9 Wechselwirkungsterme, aber wenn ich es geschickt wähle, dann habe ich halt wieder 3 und dann habe ich auch hier im Wechselwirkungsterm eine primitive Summe von 1 bis 3, genau wie im kinetischen Term. Und das bedeutet, dass halt das, was wir für eine Familie diskutiert haben, zweimal noch kopiert wird und lediglich eine größere Masse fürs Myon und fürs Tauon eingesetzt wird. Also im Prinzip scheint so ein bisschen ein unwichtiges Argument oder nichts sehr Zentrales zu sein. Also ich sage erst, es ist kompliziert, aber man kann es doch wieder einfach machen. Aber das zu erwähnen, ist nicht ungeschickt, gerade jetzt in Bezug auf heute, denn bei den Quarks, da machen wir eine sehr ähnliche Konstruktion, aber da werden wir sehen, dass das gerade nicht möglich ist. Und das führt dann auf eine sehr bekannte Matrix, also diese Rolle von diesem, wenn man so will, YAB im Quarksektor, weil dann diese, vielleicht habt ihr es mal gehört, CKM-Matrix einnehmen. Diese CKM-Matrix, die parametrisiert in gewisser Weise die Wahrscheinlichkeit von dem Übergang von dem Quark eines Flavors in den Quark von dem anderen Flavor. Also ihr wisst zum Beispiel, dass ein Neutron in ein Proton zerfallen kann. Und das passiert halt, indem ein Down-Quark in einen Up-Quark sich verwandelt. Und im Prinzip, wie wir 20 Minuten sehen, gerade so ein Eintrag, den ich halt nicht wegbekommen kann, in Anführungszeichen, zwischen zwei Quarks vom Up- und vom Down-Flavor, führt dazu. Also ein bisschen eine andere Struktur haben wir und ich meine, das ist ganz nett zu sehen, gerade wenn man es gut verstehen will, dass es halt einmal funktioniert und im anderen Fall nicht, weil man irgendwie doch ein bisschen eine schwierigere mathematische Struktur hat. Gut, also soweit waren wir das letzte Mal gekommen. Sollen wir einfach weitermachen oder gibt es größere Unklarheiten oder auch kleinere, die wir jetzt beseitigen sollten? Gut, also dann das letzte Teil.
Entschuldigung, nur um sicher zu gehen, in dem Modell haben jetzt erstmal Neutrinos keine Masse, oder?
Die Neutrinos, die haben keine Masse, genau. Also man findet keinen Term, wo das Neutrinofeld, das wir groß N genannt haben, quadratisch vorkommt und wo ein Massenterm davor steht.
Ich glaube, dann theoretisch müssten sie ja eigentlich Masse haben, weil es ja die Neutrino-Oszillation gibt. Und ich glaube, die waren, also Professor Phillips hat es irgendwann mal erwähnt, dass die, glaube ich, nur erlaubt sind für massebehaftete Teilchen.
Das kann sein, da muss ich sagen, käme ich kaum aus mit Neutrinos. Also zumindest in dem Rahmen, wie wir es hier diskutieren, sind sie masselos. Und also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da der Status genau ist mit den Neutrinos. Also irgendwo, glaube ich, mit der Physik begonnen habe, hat es irgendwie geheißen, sie sind masselos. Und dann gab es doch Experimente, die auf eine Masse hingedeutet haben und so weiter. Also wie da heute genau das ist, kann ich ja dazu nichts dazu sagen. Aber es mag sein, dass du da recht hast, ja. Aber also hier zumindest sind sie masselos, genau. Gut, also um die Quarks einzubauen, vieles, was wir jetzt bei den Leptonen gesehen haben, wiederholt sich. Also wir brauchen, wie wir wissen, halt auch 6 verschiedene Quarks und die gliedern sich in 3 Familien, also Up und Down. Range und Charm und Top und Bottom sind zusammen und wir werden jetzt halt auch wieder mit einer Familie, also mit den Up- und Down-Quark starten und ganz am Ende dann das im Wesentlichen dreimal kopieren, bis auf diese eine Sache mit der CKM-Matrix, die ich da vor 5 Minuten erwähnt habe. Naja, und also um diese Familie von Up-and-Down-Quarks zu realisieren, braucht man wieder Weilfelder und wir nehmen halt wieder ausschließlich Linkshändige. Und zwar dieses Mal drei Stück, die nennen wir Q, U-Bar und D. Und wie schon das letzte Mal ist U-Bar und D-Bar nicht irgendwie Komplexkonjugation mit Gamma 0, sondern es ist einfach ein Name, U-Bar und D-Bar. Und naja, diese drei Felder, die kommen in diesen Darstellungen bezüglich den Eichgruppen SU3, SU2 und U1. Und jetzt ist es das erste Mal so und natürlich auch verständlich, dass es so sein muss, dass die SU3 eine gewisse Rolle spielt. Also da steht ein 3, ein 3 Bar und ein 3 Bar. Und das heißt halt, dass sich das erste Feld, das Q genannt wird, unter Eichtransformation wie ein Quark transformiert. Und die anderen beiden, das U-Bar und das D, wie Antiquarks. Also anschaulich, das eine dreht halt vorwärts unter einer SU3-Eichtransformation und das andere rückwärts, also gerade mit einem komplex konjugierten Element. Und naja, eins der Felder hat auch wieder diese SU2-Eichgruppe, koppelt also offenbar an das Higgs-Feld und an die schwachen Wechselwirkungsbosonen. Und auch diese U1, die zwar jetzt nicht exakt, aber irgendwo andeutet, dass halt auch eine elektrische Ladung von den Quarks da ist. Naja, und also, ich meine, wie man drauf kommt, also ich habe das letzte Mal schon gesagt, ich bin kein wirklicher Experte im Standardmodell. Also ich nehme schon an, dass man da das nicht unmittelbar sehen kann oder dass man da halt ein bisschen rumprobieren muss, bis man wirklich die experimentellen Beobachtungen da verifiziert. Aber wenn man das genauer verstehen will, dann würde ich halt einfach mal anfangen, wirklich andere Darstellungen oder einzelne Zahlen da zu verändern und dann halt auch wieder rumzuprobieren, wie weit man kommt oder ob man überhaupt Wechselwirkungsterme hinschreiben kann, die invariant sind oder was halt dann letztendlich die Theorie ist, die daraus folgt. Also ich vermute, dass man relativ schnell, wenn man halt mit solchen Sachen rumspielt, doch irgendwie sieht, dass das die einzigen Möglichkeiten sind, das Standardmodell hinzuschreiben. Gut, auf jeden Fall, ja, machen halt das, was wir jetzt immer gemacht haben in den vergangenen zwei Unterkapiteln. Wir schreiben erst die kinetischen Terme hin für die drei Felder. Das ist nicht übermäßig schwierig. Das sind Weil-Spinoren, also haben wir halt diese Matrizen, wo es vier Stück gibt, die mit Sigma Bar bezeichnet werden, die so ähnlich wie die Gamma-Matrizen sind und halt die entsprechenden kovarianten Ableitungen, die so gewählt werden müssen, dass sie halt gerade diese drei Darstellungen da, dass sie denen entsprechen. Und das hat man gerade schon wiederholt beim Elektromagnetismus. Hier ist nochmal ausgeführt, also das in Anführungszeichen komplizierteste Feld ist dieses Feld Q, das koppelt dann alle drei Eichgruppen, also muss ich jetzt halt die SU3-Eichgruppe aufaddieren, das ist das geschwungene A als Eichfeld mit den Generatoren Gell-Mann-Matrizen, dann, wie wir schon ein paar Mal hatten, das SU2-Eichfeld mit einem normalen A als Eichfeld und den Pauli-Matrizen und halt ganz am Ende das U1-Eichfeld, das wir als B-μ bezeichnen, mit der entsprechenden Hyperladung. Gut, und hier ist ein bisschen kürzer für die Felder U, Bar und D, weil die halt Singlets, also trivial, und der SU2 sind. Also haben wir da nur die SU3 vorne und die U1 hinten stehen. Gut, dann haben wir zwar schon eine gewisse Wechselwirkung drin, nämlich eine Wechselwirkung halt mit den Eichfeldern, aber trotzdem überlegt man sich ja typischerweise, was gibt es noch? Also meistens, solange ein Term erlaubt ist, aufgrund von Symmetrien und Renormierbarkeit, tritt er halt auf oder zumindest sollte man nicht von Haus aus wegwerfen. Und wenn man das, die gleichen Überlegungen halt wieder macht, also die wesentlichen Dinge erfüllt, Renormierbarkeit, Eichinvarianz und Lorentz-Invarianz, kommt man dieses Mal auf zwei mögliche Terme, die im Prinzip halt auch sehr ähnlich dem Sinn, was wir im Lepton-Sektor hatten. Also dieses Y' und Y, das sind keine Ableitungen, sondern das sind einfach Kopplungskonstanten. Dann wie es hier steht, die Indizes A und B betreffen die SO2-Eichgruppe und der Index C die Triplets der SO3-Eichgruppe. Und im Spinraum haben wir einfach wieder diese Konvention, dass man halt einfach nebeneinander stehende Spinoren als so eine Art Kontraktion zwischen den Spin-Indizes gemäß diesem Ausdruck hier ansehen. Also ich meine, auch das ist gewöhnungsbedürftig, man muss sich da schon genau überlegen, also wie das funktioniert oder unter Umständen halt vielleicht wirklich alle Indizes und Komponenten mal ganz sauber ausschreiben. Also zum Beispiel, fangen wir im ersten Term an, das Q trägt einen Index C und das C nummeriert halt von 1 bis 3, wenn man so will, die Farben Rot, Grün und Blau durch und selbiges macht der Index C für das U-Bar und nachdem halt das eine wie ein Quark und das andere wie ein Antiquark transformiert, haben wir halt eine Kombination, wenn wir eine SO3-Eichtransformation machen, die sich nicht verändert, weil halt einmal das SO3-Element genommen wird und im anderen Fall das inverse SO3-Element und die werden halt gerade zusammen multipliziert in dieser Kontraktion von den beiden Indizes C und fallen damit raus. Gut, und mein zum Beispiel das Q, das wie gesagt das komplizierteste Feld, AC, das, mein, ihr könnt es euch als Matrix denken, aber das ist keine quadratische Matrix natürlich, denn dieses A, das ist ja ein Index, der die SO2-Eichgruppe betrifft und das C ist ein Index, der die SO3-Eichgruppe betrifft. Also das sind 2 mal 3 Einträge, wobei man halt aufpassen muss, welcher auf SO3 sich bezieht und welcher auf SO2. Gut, und der SO2-Index geht halt auf den SO2-Index vom Higgs-Feld und das Higgs-Feld kriegt einen Dagger. Also ist auch hier offensichtlich so, dass eine SO2-Eichtransformation halt nichts macht, weil das Phi und das Q gerade invers zueinander verdreht werden und es damit rausfällt. Gut, und die Lorentz-Invarianz, also das gleiche Argument wie das letzte Mal, dieses Q, U, das ist halt gemäß dem hier da ein Lorentz-Skalar. Und die andere Möglichkeit, die man halt noch hat, das ist eigentlich sogar ähnlicher wie das, was man in der Elektrodynamik, aber halt im Lepton-Sektor hatten. Das ist, wenn man den Farbindex genauso behandelt, also Q und D zusammen multipliziert, aber wenn man das Higgs-Feld Phi, also den SO2-Index A nicht direkt mit dem SO2-Index B multipliziert, sondern wenn man den über das Epsilon AB kontrahiert, so hat man es im Lepton-Sektor und das ist halt auch gerade eine Invariante im SO2-Raum, wie wir uns überlegt haben. Also das Analoge ist halt die Mathematik von Spins, wenn man Up-Down hat, Minus-Down-Up, das ist halt was invariant ist. Naja, und der Grund, warum jetzt hier Q und U-Bar steht und hier Q und D-Bar, ja, jetzt mal eine Frage an euch, ob ihr noch halbwegs dabei seid. Warum darf ich die nicht umdrehen? Oder welche Forderung bedingt das, dass das gerade Q und U-Bar und ja, der andere Term Q und D-Bar sein muss? Oder anders gefragt, angenommen, ich würde das U-Bar durch ein D-Bar ersetzen, warum wäre der Term dann nicht mehr so gemacht, dass er diese drei Dinge erfüllt?
Wegen der U1-Invarianz?
Genau. Richtig, also die U1 haben wir ja noch nicht diskutiert und die U1 funktioniert halt so, dass jedes Feld mit einem einfachen Phasenfaktor transformiert, der halt also gewichtet wird mit der Hyperladung. Also grob gesprochen, man muss einfach die Hyperladungen aufaddieren und sehen, dass da 0 rauskommt. Beziehungsweise wenn halt irgendein Feld, wie hier das Phi-Feld, gedeckert ist, dann hat es halt die inverse Phasentransformation, also auch die inverse Hyperladung. Und wenn wir hochscrollen, wenn wir das draufbringen, naja, leider gerade jetzt nicht, aber Also das Q hat plus ein Sechstel, das U hat minus zwei Drittel und das D hat plus ein Drittel. Versuchen wir uns mal das zu merken, oder ihr habt die Aufzeichnungen, ihr könnt mir jetzt ein bisschen helfen. Also wenn wir jetzt einfach den Term nehmen, wo nichts gedeckert ist, das Higgs-Feld, das war glaube ich minus ein halb, das Q war, was haben wir jetzt gerade gesagt, plus ein Sechstel oder was, und dann wird das D plus ein Drittel oder was sein und dann hebt sich es halt gerade zu Null weg. Dagegen, wenn halt hier im Phi der Decker steht, dann muss ich das minus ein halb, was halt für Phi steht, zu plus ein halb für Phi Decker korrigieren und das Q hat plus ein Sechstel, also kommt da halt schon plus zwei Drittel raus, also brauche ich ein Feld, was mit minus zwei Drittel Hyperladung transformiert und das ist halt gerade dieses U. Also das ist die Rolle der U1-Symmetrie, die halt auch noch invariant sein muss, deswegen gerade diese Kombinationen. Gut, der Rest ist eigentlich wieder langweilig und technisch, also jetzt haben wir alles hingeschrieben, was wir brauchen, jetzt setzen wir halt wieder unser Higgs-Feld ein, das per Eichfixierung so gewählt wurde und schreiben halt diese Wechselwirkungsterme und diese kinetischen Terme entsprechend in den neuen Feldkoordinaten hin, um das Ganze zu interpretieren. Gut, also da kann man jetzt, würde ich sagen, noch nicht übermäßig viel rauslesen, es ist halt einfach eingesetzt. Ich meine, jetzt ist das Ziel, auch wie beim Leptonsektor, dass man halt irgendwo die QCD wiedererhält und die, oder zumindest als Teil wiedererhält und die QCD, wie wir wissen, die besteht halt aus Quarks, die durch Dirac-Spinoren beschrieben werden, also durch massive Teilchen, die letztendlich nicht durch einen Weyl-Spinor allein beschrieben werden können. Und deswegen machen wir halt wieder den gleichen Trick, dass wir halt irgendwie Umdefinitionen machen. Also das Q, das war ja zweikomponentig im SO2-Raum, also das nennen wir jetzt, die einzelnen Komponenten nennen wir U und D und dann bauen wir unsere Felder U-Bar und D-Bar, die bauen wir vom linkshändigen in rechtshändiges Transformationsverhalten um, indem wir sie halt sternen und mit I Sigma 2 multiplizieren. Das war gerade das, was ich auch bei der schwachen, beim Leptonsektor schon gesagt habe. Eigentlich ist mir nicht ganz einsichtig, warum man mit linkshändigen Feldern beginnt, wenn man hier an der Stelle sowieso U-Bar und D-Bar dann so hinschreibt, dass sie rechtshändig transformieren. Also ich vermute, dass er auch mit denen direkt als rechtshändig beginnen könnte, dann fände ich es ein bisschen eingängiger. Na gut, wie auch immer, also es ist nicht verkehrt, diesen Mini-Zwischenschritt zu machen und dann hat man jetzt halt einen linkshändigen und einen rechtshändigen Weyl-Spinor und hier auch einen links- und einen rechtshändigen und wenn man die halt zusammennimmt, haben wir jetzt zwei Dirac-Spinoren, Groß U und Groß D und das ist halt irgendwie wahrscheinlich nicht verwunderlich, gerade auch schon von der Namensgebung, dass das unsere Dirac-Spinoren für Up- und für Down-Quark sein werden. Und ja, jetzt müsst ihr halt irgendwie, naja, sorgfältig das Ganze überprüfen oder wiederum einsetzen. Also man kann sich halt überzeugen, dass dieser Wechselwirkungsterm, in den wir zuerst das eichfixierte Higgs-Feld eingesetzt haben, wenn wir jetzt diese Definition verwenden, dass das dann halt das Ergebnis ist. Und das ist ein recht kompaktes, auch schön verständliches Ergebnis. Ich habe halt U bar U mit einer Konstante. Damit kriegt mein Quark eine gewisse Masse und diese Masse kriegt es halt irgendwie vom Higgs-Feld. Also das ist das, was immer in der Zeitung zu lesen ist, dass das Higgs-Feld den Teilchen Masse verleiht. Halt weil dieses V letztendlich ein Parameter vom Higgs-Feld war, also im Prinzip den Abstand von dieser Hutkrempe vom Ursprung beschreibt. Und genauso kriegt das Down-Quark eine Masse, wobei jeweils noch diese Kopplungskonstanten y' und y'' drin sind. Also das heißt, durch geeignete Wahl dieser Kopplungskonstante in einem Wechselwirkungsterm kann ich halt die Quarkmassen einstellen oder umgekehrt die Quarkmassen ausmessen und dann halt meine Ys entsprechend setzen, dass die Natur beschrieben wird. Also wieder einfach durch einen Koeffizientenvergleich von dem hier. Und von dem hier sehe ich ja, halt, dass die Abmasse Y'V durch Wurzel 2 und die Downmasse halt analog dieser Ausdruck ist. Und was auch entsteht über diesen Wechselwirkungsterm, wie man sieht, ist halt, Quark-Antiquark geht über ein Higgs oder ja, einmal von Up-Flavor und einmal von Down-Flavor. Gut, also das war der Wechselwirkungsterm. Jetzt muss man natürlich diese neuen Koordinaten, Groß U und Groß D, auch in die kinetischen Terme reinbringen. Und wenn wir halt da diese Ersetzung vornehmen, also blätter gerade nochmal hoch, das war dieser geradlinig hingeschriebene, bis jetzt noch nicht veränderte Term. Also wenn ich da jetzt halt Q und U bar und D bar durch Groß U und Groß D ersetze, dann kriege ich einmal den Anteil und der ist wieder sehr einfach zu verstehen. Das ist halt ein ganz ordinärer Term für einen kinetischer Term für den Dirac-Spinor, einmal fürs U, einmal fürs D, wobei eine kovariante Ableitung drinsteht, die allerdings sich in der Zeile nur auf das SU3-Eichfeld bezieht. Also das ist halt genau der kinetische Anteil von der QCD, wie wir bereits hatten. Also Wechselwirkung von einem Gluon und zwei Quarkfeldern. Oder ich stelle es mir meistens halt so vor, dass ein Quark ein Gluon aussendet oder ein Quark ein Gluon absorbiert. Und naja, das ist nicht alles, deswegen die Punkte. Die Reste, die sind ein bisschen komplizierter und das ist jetzt halt gerade das Neue und auch Interessante vom Quarkfeld bezüglich, vom Standardmodell bezüglich der Quarks, nämlich eine Wechselwirkung, die auch elektromagnetisch ist und mit den W und mit den Z-Bosonen. Also das hat man ja bisher nicht. Und wenn man das halt sauber ausschreibt, dann kommt man halt auch wieder auf eine Struktur, die einen sehr an das erinnert, was man schon für die Leptonen hatte. Also wir haben W plus und W minus und Z-Bosonen und das elektromagnetische Feld und hat halt solche Abkürzungen in Groß J, die man als Ströme bezeichnet. Und dieses Mal sind es halt Ströme, die nicht die Leptonen, sondern die Quarks enthalten, wie es hier angegeben ist. Also fast ununterscheidbar. Also im letzten Kapitel war es halt ein Elektron und das zugehörige Neutrino. Jetzt ist es halt ein Up-Quark und ein Down-Quark, was wir hier stehen haben, oder analog mit diesen anderen Dingen. Gut, was ja, eine Zeile weiter unten kommt, was ich aber nicht hochblättern jetzt will, weil die Formen wichtiger sind. Was man jetzt das erste Mal sieht, ist, dass die korrekte elektrische Ladung für die Quarks auch realisiert ist. Denn die elektrische Wechselwirkung der Quarks passiert halt mit dem elektromagnetischen Feld A μ. Also muss ich gucken, womit wird A μ multipliziert, mit diesem J μ elektromagnetisch. Und das J μ elektromagnetisch ist halt ein ganz normaler Term U bar U, D bar D, also so wie es im Elektromagnetismus auftritt, wenn ich halt eine Kopplung ans Photonfeld habe. Und man sieht, dass halt über diese ganzen Definitionen und so weiter, wenn man es sauber macht, ein plus 2/3 vor den Up-Quarks und ein minus 1/3 vor den Down-Quarks steht. Und das ist halt gerade das, was er auch in der Natur oder was beobachtet oder wahrscheinlich schon oft gesagt gekriegt habt. Also das kommt halt, wenn man das gerade so wählt und konstruiert, automatisch raus. Gut, was man jetzt auch wieder halt tun kann, all das, was wir jetzt in den neuen Koordinaten U und D auf der letzten Seite beredet haben, kann man jetzt halt sich diese Terme nochmal irgendwie anstreichen oder hersuchen, die die QCD ergeben. Und ja, das waren halt gerade diese Terme, also irgendwo was brauchen wir halt einen Massenterm, den haben wir diskutiert. Und die kinetischen Terme hat man ja auch zwei Zeilen drüber stehen. Und das war nichts anderes wie das, was wir im Kapitel QCD hatten, halt für die Up-Quarks und für die Down-Quarks. Also es ist natürlich wichtig, dass das wieder gefunden wird, weil das funktioniert halt sehr gut. Aber es wird halt nicht direkt reingesteckt, sondern es entsteht dann, indem man halt irgendwie diese doch sehr komplizierte Anordnung von Feldern kombiniert und am Ende dann halt einzelne Terme da wieder identifiziert. Und je nachdem, was einen halt gerade interessiert, also mag die QCD eine gute Näherung oder fast eine perfekte Beschreibung sein. Also zum Beispiel, wenn man die Bildung von Hadronen und die Massen der Hadronen oder was anschaut, ist eigentlich QCD, wenn man auf wenige Prozent interessiert, ist ausreichend. Wenn man halt manche andere Prozesse, wie wir gerade schon gesagt haben, Neutronenzerfälle in Protonen beschreiben will, dann reicht natürlich QCD nicht. Dann brauche ich halt ganz dringend die schwache Wechselwirkung. Oft kann man es, also wir hatten das mit den Kopplungskonstanten, mit den Laufenden ja mal diskutiert und gesagt, dass in QID die Störungstheorie anwendbar ist, weil halt typischerweise die Kopplungskonstante klein ist. In QCD häufig Störungstheorie nicht anwendbar ist, weil die Kopplungskonstante groß ist. Also was auch möglich ist und was zum Beispiel auch in der Vergangenheit des Öfteren gemacht habe, ist, dass man die QCD-Anteile mit dem Computer, also mit der sogenannten Gittereichtheorie berechnet und die schwachen oder elektromagnetischen Anteile dann analytisch in Störungstheorie und das Ganze kombiniert. Also das ist durchaus möglich oder umgekehrt ausgedrückt. Eigentlich packt man das Standardmodell und auch QID eher selten auf dem Computer, sondern macht das separat mit Papier und Stift, was auch so ein bisschen mit der Grund ist, warum ich mich halt weniger damit auskenne und viel besser mit QCD, weil das fast das ist, was ich den ganzen Tag mache. Dagegen diese Sachen, also eher selten oder höchstens mal eine kurze analytische Rechnung. Gut, das hatte ich gerade schon erwähnt, dass man halt sieht, dass die elektrischen Ladungen 2/3 und minus 1/3 sind. Damit wären wir fertig, wenn wir uns auf Up- und Down-Quarks beschränken. Jetzt wollen wir das Ganze noch auf drei Familien erweitern. Also was man macht, ist halt, man macht das Ganze dreimal, was wir jetzt für die Quarks gemacht haben. Und wir vergeben halt wieder einen Index groß A, der von 1 bis 3 läuft. Und 1 heißt halt Up-Down, 2 heißt Charm-Strange und 3 heißt Top-Bottom dann. Und brauche ja dann drei kinetische Terme, das ist einfach eine Summe von 1 bis 3. Das sind wieder die alten oder ursprünglichen Koordinaten, die linkshändigen Weil-Spinoren, die da stehen. Und jetzt kommt also dieses subtile, aber doch wichtige Argument für die QCD, den Wechselwirkungsterm betreffend. Also der allgemeinste Wechselwirkungsterm hat im Prinzip genau die gleiche Struktur. Es gibt halt zwei Kombinationen, wie wir gerade beredet haben, von diesen Feldern, die Lorentz-Eich-invariant und renormierbar sind. Und genau wie wir da im leptonischen Sektor begonnen haben, kann ich da jetzt Familien mischen. Also die Kopplungskonstante Y' wird zu einer 3x3-Matrix, wenn man so will, Y'AB. Und ich summiere halt AB von 1 bis 3. Also das heißt, da kann halt eine Familie von mir aus die Up-Down-Quarks mit der anderen Familie, mit den Strange- und Charm-Quarks irgendwie in Verbindung treten und wechselwirken. Und genauso auch für dieses Y'. Naja gut, und jetzt kann man halt sagen, gut, im Lepton-Sektor habe ich halt mir die Koordinaten wieder geeignet gesucht, also angenommen, ich gebe sowas vor, dann könnte ich ja wieder versuchen, halt die Felder Q, U bar, Q und D bar entsprechend linear zu kombinieren, um halt Y' und Y' zu diagonalisieren. Und das ist also hier nochmal angegeben. Zur Erinnerung, U und D sind die beiden SU2-Einträge von Q. Also was hier angegeben ist, ist eine Transformation tatsächlich der drei Felder Q, U bar und D bar mit halt vier möglichen Matrizen, die letztendlich, wenn halt über AB summiert wird mit y, so eine Art Diagonalisierung beschreibt von y' und y, also diese Matrizen Groß U, Groß U bar, D und D bar werden halt links und rechts von der Matrix y' und links und rechts von y' hin multipliziert und müssen oder können halt so gewählt werden, dass dann das Produkt diagonal ist. Und das kann man verständlicherweise auch schaffen, also solche Sachen habt ihr in der Quantenmechanik ja schon öfter gemacht, kleine Matrizen von Hand diagonalisiert. Man endet dann halt wieder mit einem eigentlich deutlich einfacheren Wechselwirkungsterm, Summe 1 bis 3, sodass das halt separat gilt für diese Familien. Aber wenn man das halt macht und dann sauber durch dieses ganze Zeug durchgeht, im kinetischen Anteil generiert man dann plötzlich Mischungen. Zwar nicht überall, aber es gab diese Ströme J- und J+. Das waren, ich blätter nochmal nach oben, diese Dinger hier, die an die W- und W- Bosonen gekoppelt haben. Also die, das sind halt so Kombinationen Up-Down oder Down-Up, mal ein W- oder mal ein W- Boson. Und wenn man diese Diagonalisierung da macht von diesem Wechselwirkungsterm mit dem Higgs-Feld, dann sieht man, dass man einfach nicht vermeiden kann, dass diese Ströme, die vormals halt nur Up-Down waren, jetzt plötzlich mischen. Und naja, die mischen halt gerade mit diesen Diagonalisierungsmatrizen U, U-Bar, D, D-Bar. Das, Moment. Ich selber gerade verwirrt, was ist jetzt wieder das V? Gestern habe ich es noch kapiert, weil ich es mir angeguckt habe. Weiterblättern. Also genau da stehen es. Also das V, das ist, also nochmal langsam, dieses U und dieses D, das sind die entsprechenden Quarkfelder. Und zwar sind es jetzt bereits dreikomponentige Vektoren im Familienraum. Und das V, das ist eine 3x3-Matrix. Und diese 3x3-Matrix, wie es da unten steht, entspricht dem ungeschwungenen U und D. Und das sind keine Quarkfelder, sondern das sind diese Diagonalisierungsmatrizen, die man für diese Kopplungskonstanten da oben verwendet haben. Also, ich meine, auch hier ist ein Index weggelassen. Ihr könnt jetzt schreiben U-Bar, obere Index in Klammer A, V, A, B, D, obere Index B und hätte dann das Ganze explizit erstehen. Aber so ist es halt ein transponierter Vektor, eine Matrix und ein Vektor, der halt diese drei Familien in diesem Term, der an W-Bosonen koppelt, vermischt. Und naja, diese Matrix V, also die da halt in diesen Strömen dazwischen steht, das nennt man, wie ich schon gesagt habe, CKM-Matrix. Das ist also eine sehr wichtige und häufig diskutierte Matrix nach ihren Erfindern oder Entdeckern. Und die kann man auch wieder durch gewisse geschickte Wahlmöglichkeiten der Feldkoordinaten durch vier reelle Größen ausdrücken, nämlich drei, also vier Winkel, Theta 1, 2, 3 und Delta. Und also hier C und S, das sind halt Abkürzungen, Cosinus von Theta 1, S ist Sinus von Theta 1 und so weiter. Und naja, diese Matrix, die regelt halt in gewisser Weise den Übergang zwischen den einzelnen Familien. Also angenommen, diese CKM-Matrix wäre diagonal, dann können sich nicht ein Quark einer Familie, ein Quark einer anderen Familie umwandeln. Also dann wäre ein Übergang vielleicht von dem Up- in Down-Quark noch möglich, aber nicht von dem zum Beispiel Charm-Quark in, Moment, so ich es richtig sage, von dem Charm-Quark, glaube ich, in Down-Quark oder sowas. Dagegen, wenn halt hier oft diagonale Elemente vorliegen, dann ist es durchaus möglich und das beobachtet man halt auch in der Natur. Also zum Beispiel ein B-Meson, was ein schweres Bottom-Quark und ein leichtes Quark ist, das kann ein Pion zerfallen, was aus zwei leichten Quarks nur besteht. Und das ist gerade über diese schwache Wechselwirkung, also über die Aussendung dann von dem W-Boson und mathematisch halt beschrieben über diese Matrix V oder diesen Strom, der halt diese Familien mischt. Gut, und dann also hier ist nochmal zusammengefasst, der Quarksektor muss ja den kinetischen Term, den Higgs-Wechselwirkungsterm aufaddieren und was man bisher noch nicht, überhaupt noch nicht hingeschrieben hat, war natürlich der kinetische Term vom SO3-Eichfeld, der war also nicht anders ist, wie wir es von der QCD kennen, also halt mit dem üblichen Feldstärketensor von der Young-Mills-Theorie. Gut, und da sehen wir nochmal ein Beispiel, was jetzt halt möglich ist. Also ich habe gerade ja schon eins genannt, ein B-Meson geht ein Pion über. Hier ist ein anderer Prozess, dass ein Pion also im Prinzip zerfällt, sodass kein Hadron mehr da ist, also keine Quarks. So ein Pion, also ein positiv geladenes, hat den Quarkinhalt D bar U. Und dieses D bar U, naja, wenn man da oben hinschaut, also da würde sogar eine Familie ausreichen, aber nachdem wir es jetzt schon kompliziert gemacht haben, das D bar U, das sind die ersten Komponenten von dem Dreierfamilienvektor von U bar und von D. Also hier steht ganz oben das Up-Quark, hier ganz oben das Down-Quark drin. Also ist das linke obere Element von V, also dieses C1, wenn das nicht verschwindet, und das verschwindet halt offensichtlich nicht, weil dieser Winkel oder der Sinus von dem Winkel ist nicht 1, also ist der Cosinus halt offensichtlich auch nicht 0, also koppeln die aneinander und die koppeln halt so aneinander, dass das J minus, wenn er nach oben blättert, an ein W-Boson koppelt. Also das heißt, was im Standardmodell halt passieren kann oder was man nach hinschreiben und ausrechnen muss bei dem Prozess ist halt, dass D bar U in W-Boson übergeht und wenn er dann auf das Lepton-Kapitel zurückblickt, dann kann man halt auch wieder sehen, dass das entsprechende W-Boson in ein Elektron und das zugehörige Neutrino oder jetzt in dem Fall ein Positron und das zugehörige Neutrino übergeht. Also das heißt, Störungstheorie, wenn man jetzt irgendwie so einen Wirkungsquerschnitt oder eine Zerfallsrate ausrechnen wollen würde, dann würde da halt das Pion beschreiben, irgendwie als U und D bar, die wären halt irgendwie gebunden. Naja, und das würde halt dann in ein W-Boson übergehen, in positiv geladenes und dann ein Positron E plus und das zugehörige Neutrino Nü. Ich meine, so ein Diagramm auszurechnen ist im Prinzip nicht schwierig, das haben wir ja bereits gemacht. Für die Elektrodynamik, wie wir so Sachen wie Elektronen, Elektronenstreuung etc. gemacht haben, war nicht viel komplizierter, da liefen halt zwei Fermionen rein, zwei raus und wir hatten ein Photon dazwischen. Jetzt muss man halt so ein W-Boson einbauen. Also im Prinzip, da habt ihr alle Techniken zur Verfügung, sobald ihr halt jetzt noch diese Lagrange-Dichte vom Standardmodell bekommen habt. Also auch hier, ich habe schon mal gesagt, wenn ihr interessiert seid, so ganz spezielle Prozesse mal zu beschreiben, schaut mal in dieses Buch Feynman-Graphen für Experimentalphysiker rein, von dem Peter Schmüser, der hat da Dutzende von Standardprozessen, auch sowas da zum Beispiel nachgerechnet, also QCD, Elektromagnetismus, auch schwache Wechselwirkung, also da findet man Beispiele für fast alles.
Nur um sich zu denken, dieses geschwungene U bar L, das heißt, da steht in der ersten Komponente der Spin-off, der Direkt-Spin-off fürs Up-Quark, in der zweiten Komponente dann fürs Charm-Quark und in der dritten Komponente fürs Top-Quark. Genau, da bei
Ja, genau. Also wir können es nochmal wirklich versuchen, sorgfältig niederzuschreiben. Also ich fange nicht mit UL an, sondern ich fange mit U einfach mal an. Und das hat einen Familienindex A und einen Dirac-Index und, ja, jetzt wird es kompliziert natürlich, wirklich jetzt alles hin, also lass mal die mal weg. Also wenn man diesen Index betrachtet, dann ist es genau so, wie du sagst, dann ist es wahrscheinlich U-Bar, ein C-Bar und ein T-Bar. Dann hat es halt noch auf jeden Fall einen Spin-Index mit diesen vier Einträgen da. Dann, Moment, selber hochblättern, also wie ihr seht, ist es auch für mich selber nicht einfach und verwirrend. Also es gibt sicher noch einen 3x3 Farbindex, wie man sehen, und zwar, Moment, wo ist es? An dieser Zeile hier. Also da steht ja auch dieses Feld U-Bar, zwar momentan für eine Familie, aber das stört jetzt nicht weiter. Und da ist halt eine kovariante Ableitung. Das gibt mal einen Pointer in Geist auf. Also in Gleichung 487 ist eine kovariante Ableitung mit dem Gluonfeld, was halt selber eine 3x3 Matrix ist. Also der geht von 1 bis 3, Spin Dirac von 1 bis 4. Also hier nochmal Gluonfarbe oder so. Und jetzt, wo ich selber wieder nachdenken muss, hat das Ganze noch einen Index, eventuell von der SO2-Eichgruppe oder nicht. Also wahrscheinlich müssen wir jetzt auf diese Gleichung 488 gucken. Es kann sein, dass das, also da habe ich eben null Erfahrung, weil es schon ewig her ist, dass ich überhaupt damals was mitgemacht habe. Das müsste man, also ich bin nicht so schnell, also ich kann gut sein, dass du recht hast. Also da unten die verbleibenden, also Eichbosonen, das elektrische Feld und W plus, minus und Z, die koppeln über die Ströme und die Ströme. Wir sind auf der nächsten Seite angeben. Ja, die ergeben sich in ganz spezieller Art und Weise. Also ich denke, es kommt kein weiterer Index dazu. Also es müsste gerade diese Struktur haben, die jetzt an der Tafel steht. Also man, du hast nur nach dem Index groß A in Klammern gefragt. Also in der Tat, das sind diese drei Einträge und das andere Feld, das D-Bar, A, da haben wir ja dieselben Indizes, das müsste dann entsprechen ein D-Bar, ein S-Bar und ein B-Bar. Also weil es schon explizit an der Tafel steht, diese Kombinationen sind auch ganz zweckmäßig zu merken, weil über die schwache Wechselwirkung halt das D und das U gekoppelt wird. Also es kann nicht sein, dass ein Top in Charm oder ein Charm in U direkt zerfällt, sondern das geht halt von hier nach hier rüber. Also diese CKM-Matrix vermittelt zwischen den beiden. Also man typischerweise ist es so, dass schwerere und leichtere Quarks zerfallen. Also was halt häufig zum Beispiel passiert, dass ein schweres Anti-B-Quark in Anti-U oder ein Anti-Charm-Quark zerfällt. Also ein Prozess, wo ich jetzt wieder relativ viel mit zu tun habe, das ist, wenn B-Mesonen in D-Mesonen plus ja, irgendein Lepton und das zugehörige Neutrino zerfällt. Und das ist halt, also ein B-Meson, wenn ich zum Beispiel schreiben als B-Bar U und ein D-Meson hat den Flavorinhalt C-Bar U und dieser Zerfall von B nach da üben in C, das ist halt wieder ein Effekt, der über diese CKN-Matrix, die wir jetzt gerade an der Tafel stehen hatten, zu Wege kommt. Und damit man sowas beobachtet, da müssen jetzt halt wirklich Familien mischen und das heißt, da braucht man gerade diese off-diagonale Elemente, also zweite Zeile, dritte Spalte oder umgekehrt. Also diese und diese beiden Elemente, wenn die null wären, wäre das nicht möglich und die sind halt ungleich null. Also kann man sowas beobachten. Gut, also letzte Gleichung, Gleichung 500 in dem Semester. Wenn ich alle drei Anteile, die wir in den letzten drei Kapiteln jetzt halt hingeschrieben haben, aufaddiert, dann hat man die vollständige Lagrange-Dichte des Standardmodells. Ja, damit sind wir am Ende von dem Kapitel, auch am Ende vom Semester. Wir können, nehmen wir an, wir haben noch ein bisschen Zeit, also im Prinzip noch 20 Minuten, wir können gern dazu noch Fragen klären oder diskutieren oder auch generell, wenn irgendwas unklar war in dem Semester. Ansonsten, jetzt nochmal in zwei oder drei Minuten die wichtigsten Dinge, die mir in dem Semester einfallen, zusammenfassen würde. Also in der allerersten Stunde kann ich mich erinnern, da habe ich euch versucht, ein bisschen klar zu machen, wie man überhaupt über Felder denken kann und warum Felder eigentlich Teilchen beschreiben können und warum eine Feldtheorie extrem wichtig ist, um Teilchenerzeugung und Vernichtung zu beschreiben. Also wenn ihr euch erinnert, man, das ist natürlich nicht irgendwie verpflichtend, aber zumindest meine Denkweise ist es, dass ein Feld halt so eine Art Federnetzwerk ist und wenn das oszilliert oder wenn das ausgelenkt ist, dann habe ich halt lokalisierte Energie und diese lokalisierte Energie beschreibt halt ein Teilchen und wenn Felder irgendwie zusammenhängen über diese Wechselwirkungstherme, also auch anschaulich zwei Federnetzwerke, das eine beschreibt vielleicht ein Elektron, das andere ein Photon und wenn da wieder Federn oder Verbindungen inzwischen vorliegen, kann halt eine Schwingung vom einen Feld auf Schwingung vom anderen Feld übergehen, was halt eine Teilchenerzeugung vom einen und Vernichtung vom anderen entspricht. Also das ist erstmal zu realisieren, warum halt warum Felder erstmal absolut notwendig sind und wie man sozusagen den Übergang zu diesem naiven Bild, dass da halt vielleicht zwei Kugeln zusammenstoßen und irgendwas machen, wie man den sich vorstellen kann. Ja, und dann haben wir halt lange Zeit rumgemacht mit nicht-relativistischer Quantenmechanik, die dann langsam zur Feldtheorie geführt hat und hat diese verschiedenen Lagrange-Dichten und auch Typen von Feldern ergeben hat. Also das würde ich sagen, ist der zweite große Punkt, dass er halt wirklich versteht, was ist ein skalares Feld, was ist ein fermionisches Feld, was ist ein Vektorfeld, also typischerweise ein Eichfeld. Haben wir eine kurze Pause gemacht oder eine Pause von einigen Wochen sogar. Was da natürlich auch noch dazu kommt, was wir eigentlich erst später gemacht haben, das ist dieses nicht-abelsche Eichfeld. Also das passt eigentlich gut zu diesem ersten Teil dazu. Also da haben wir nur die Photonen beredet, das Young-Mills-Feld, was halt letztendlich Gluonen oder die schwachen Eichbosonen beschreibt. Das würde eigentlich thematisch auch gut nach vorne reinpassen, aber wollte halt nicht zu spät mit der Quantisierung anfangen. Ja, dann, also das dritte war dann, wie quantisiert man Feldtheorien, überhaupt mal die freie Feldtheorie. Das war diese, ich glaube, 6-Schritt-Prozedur, die wir da ausgeführt haben. Ich meine, auch hier, also jeder mag eine andere Menge von Schritten da irgendwie definieren oder zusammenfassen, aber im Prinzip halt das Vorgehen ist immer dasselbe, dass man halt klassische Observablen zu Operatoren macht, wie in der Quantenmechanik, und dann halt langsam einen Zustandsraum versucht aufzubauen und das Ganze zu verstehen. Und wie wir mit der freien Theorie fertig waren, haben wir es halt für die wechselwirkende Theorie gemacht. Das war auch wieder ein sehr großer Block. Also im Prinzip war die Idee, alles Wechselwirkende auf freies Zeug zurückzuführen, war eigentlich nur da, können wir halt rechnen mit Erzeugern und Vernichtern. Gut, und ich meine, danach haben wir ja im Prinzip schon mit dem Standardmodell begonnen, halt erste Elemente diskutiert, die Q-Idee, dann Young-Mills-Theorie in QCD und dann den Higgs-Mechanismus. Und ich meine, jetzt in den letzten beiden Stunden haben wir halt all das versucht zusammenzunehmen und nochmal wiederholt. Also, ja, diese Punkte würde ich sagen, wenn er halbwegs mitnimmt, dann habt ihr einiges gelernt. Im nächsten Semester, was jetzt halt noch fehlt, damit ihr, würde ich sagen, wirklich Grundlagen in der Quantenfeldtheorie habt, ist eine Alternative zu diesem kanonischen Formalismus. Das nennt sich Pfadintegralformalismus. Also, das heißt, im nächsten Semester werden wir wahrscheinlich 4 bis 8 Wochen erstmal damit verbringen, alles wieder zu quantisieren, aber nicht mit Operatoren, sondern mit sogenannten Pfadintegralen. Das ist so ein bisschen moderner und ist für viele Anwendungen zweckmäßiger, auch gerade in Numerik, zum Beispiel, was wir hier machen mit der Gitter-Eich-Theorie. Also wir können nicht diese Erzeuger- und Vernichter-Sachen berechnen, sondern wir können nur Pfadintegrale lösen. Und das ist halt eine sehr elegante Formulierung oder Möglichkeit der Quantisierung. Naja, und dann das zweite große Kapitel im nächsten Semester wird die Renormierung sein. Also wir haben ja schon ein bisschen beunruhigende Dinge gesehen, nämlich dass halt Feynman-Diagramme, die nicht so einfach wie das hier sind, sondern die irgendwelche Loops enthalten, dass die typischerweise unendlich sind. Und je höher ich in der Ordnung gehe, desto mehr Loop-Diagramme gibt es und desto mehr Unendlichkeiten. Und ich meine, die muss man wegkriegen. Ich meine, es ist ein untragbarer Zustand in gewisser Weise, dass man halt sagt, man macht nur das Ganze so einfach wie hier, dass keine Loops auftreten. Und also diesen Prozess der Entfernung der Unendlichkeiten, Regularisierung und dann Renormierung, das wird sich ja auch 2, 3 Wochen mindestens im nächsten Semester beanspruchen. Gut, und dann gibt es noch zwei kleinere Sachen, die wir machen werden. Also wir werden nochmal auf QCD zurückkommen und ein paar Dinge besprechen, die wir dieses Mal noch außen vor gelassen haben. Und wir werden auch noch vielleicht 2 Wochen oder so neben der Störungstheorie Gitter-Eich-Theorie bereden, weil halt das, also neben Störungstheorie, der einzige andere halbwegs rigorose Ansatz ist. Also wir werden es nicht so breit reden wie die Störungstheorie, weil es halt doch sehr numerisch lastig ist oder am Ende immer mit dem Computer berechnet werden muss. Deswegen ist die Störungstheorie für eine Vorlesung natürlich geeigneter, aber trotzdem sollte da wenigstens eine Vorstellung haben, was die andere Möglichkeit ist. Gut. Also ich wüsste jetzt nicht mehr, was ich noch dazu sagen sollte. Wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann ja, sehen wir uns eventuell in der Prüfung oder würde mich natürlich freuen im nächsten Semester zur Quantenfeldtheorie 2. Gut.